Reingehört. Ein Podcast der VRM. Die Fußball-WM 2026 wird die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. 48 Teams, drei Gastgeberländer, noch mehr Spiele und noch mehr Geschichten. Für lokale Redaktionen entsteht dabei eine besondere Herausforderung. Ergebnisse und Highlights sind längst überall im Internet sofort verfügbar. Der reine Blick aufs Spiel reicht also kaum noch aus. Interessant wird, was dieses Turnier vor Ort auslöst. Bei Fans, Vereinen, Spielern in der Region und auch in der Debatte um FIFA und Politik. Damit sind wir bei der Frage der Folge. Wie lokal kann man über ein globales Turnier wie die WM berichten? Und wo liegt dabei der journalistische Mehrwert hier vor Ort? Wir haben reingehört. Mein Name ist Jonas Schulze. Ich bin Volontär bei der VRM und mein Gast hier im Studio ist Benedikt Palm, Sportreporter bei der Allgemeinen Zeitung. Schön, dass du hier bist, Benedikt.
Gute. Freut mich auch. Schön, mal hier auf der anderen Seite des Podcasts-Mikros zu stehen.
Ja, ist ja heute auch nicht dein erster Podcast hier bei der VRM. Benedikt, legen wir doch direkt gleich mal los. Mal grundsätzlich drauf schauen, die WM 26. So groß, so viel Inhalt, so viel Content. Gleichzeitig weiß ja jeder direkt Bescheid, wie es steht, wie sind die Tore gefallen. Was heißt das für uns als lokale Redaktion? Müssen wir bei so einem Turnier anders denken als beim klassischen Spielbericht? Die kommen ja hauptsächlich von der Deutschen Presseagentur oder auch vom Sportinformationsdienst. Was ist da der Fokus?
Ja, das ist eine große Frage, direkt im Einstieg. Aber du sagst es schon, ist natürlich für uns als Lokalredaktion jetzt nicht ganz so easy, bei den ganz Großen da mitzuspielen. Also Spielberichte, du hast es selbst formuliert, die juckt bei uns niemand. Also wenn wir da einen anfertigen, dann hat er nicht allzu viele Klicks im Nachgang. Klar, unsere Zeitungsleser, die lesen das vielleicht noch, aber die lesen das vielleicht auch woanders. Also wir haben da auf jeden Fall andere USPs. Hast es, glaube ich, vorhin schon in der Anmoderation gesagt, also dass man einfach mal vor der eigenen Haustür auch gucken muss. So, gibt ja ganz verschiedene Themen, also wie greifen die Vereine vor Ort das auf? Oder wir haben ja hier auch einen großen Bundesligisten hier in Mainz. Der hat ja auch einige WM-Fahrer, zu denen kannst du natürlich ultra viel machen. Kannst Porträts schreiben, kannst historische Stücke schreiben. Wer war schon alles dabei? Was sind die ersten WM-Fahrer der 05er gewesen, was weiß ich. Und dann kannst du das Ganze auch nochmal ganz klein skalieren und Verbandsliga-Trainer von nebenan mal ein bisschen drüber sprechen, wie er die Taktik fürs nächste Deutschlandspiel angehen würde.
Welche Geschichten entstehen da dann auch schon vor der WM an Berichterstattung? Seid ihr da in dem Kontakt mit den Spielern hier? Ich glaube, aus Mainz sind es 6 Spieler. In Frankfurt, wenn man jetzt die Rhein-Main-Region mit dazu nimmt, glaube ich, sind auch 7 Spieler mit dabei. Was für Vorberichte entstehen da? Schreibt man da den Jugendtrainer an? Ruft man da die Oma an? Auf was konzentriert ihr euch da?
So ein Stück, wie ich es gerade gesagt habe. Wer fährt überhaupt mit? Also ein ganz klares Service-Stück ist natürlich immer gut. Haben wir auch schon geliefert. Und dann sind es auch die Background-Stories. Silvan Widmer, so vom 05-Kapitän zum Aussortierten zwischenzeitlich, zum WM-Fahrer. Sowas kann man machen, Personalgeschichten, die funktionieren immer gut, so Personality-Stories, das interessiert die Leute immer. Klar, wenn ein Philipp M. Wehne plötzlich den Traumfreistoß da in den Winkel dreht, kannst du darüber auch was machen. Im Vorfeld ist das natürlich schwierig, außer du kannst einen Blick in die Glaskugel werfen. Aber ja, also die Sachen, die ich jetzt schon aufgezählt habe, die kannst du natürlich im Vorfeld richtig, richtig gut ausspielen und auch immer wieder weiterdrehen.
Ist man da als Sportreporter vom Fernseher auch, guckt man dann eher die Spiele, wo vielleicht ein Spieler hier aus der Region mit dabei ist, oder hat man das da gar nicht so extrem auf dem Schirm?
Doch, musst du auf dem Schirm haben, auf jeden Fall. Das ist das, was die Leute hier interessiert. Ne? Also Bundesliga pausiert, ist in die Sommerpause gegangen, dann wollen die Leserinnen und Leser natürlich auch wissen, gerade auch, wenn es große Überschneidungen mit den 05ern gibt, also wenn du Fan bist hier aus Mainz, und dann willst du wissen, wie die Jungs performen. Also entweder guckst du es selbst, und selbst wenn du es selbst guckst, willst du am nächsten Tag vielleicht auch nochmal einen Bericht in der Zeitung lesen oder abends im E-Paper oder abends auf der Website. Also da musst du schon online sein.
Damit man sich das vielleicht ein bisschen besser so in eure Arbeit da auch dann ein bisschen reinversetzen kann. Nehmen wir mal an, Deutschland spielt jetzt morgen Abend. Was ist dann so am nächsten Morgen? Was macht ihr dazu? Welche Themen stehen an? Wie geht ihr nach so einem Spiel an den Bericht oder an die Berichterstattung?
Gut, das ist eine schwierige Frage jetzt. Also zumindest, wenn du im Lokalen bleiben willst, weil wir ja jetzt keine deutschen WM-Fahrer, bis auf Nadim Amiri natürlich. Also den wollen wir hier nicht unterschlagen. Ganz großer Name. Aber sonst niemanden von den 05ern im deutschen Nationalteam hast. Aber ich glaube, gerade an Amiri kannst du natürlich extrem viel aufziehen. Ist die Frage, kommt er rein? Wenn er reinkommt, hat er meistens ja auch einen Impact. Das ist immer was, worüber du schreiben kannst. Sitzt da die ersten drei, also die drei Vorrundenspiele nur auf der Bank, ist das natürlich auch was, worüber du schreiben kannst. Also das wären Ansatzpunkte, die du am nächsten Tag auf jeden Fall aufgreifen kannst. Du hast vorhin die Berichterstattung im Vorgang des Turniers jetzt noch angesprochen. Ich meine, es kam ja vor kurzem auch eine Doku mit Tommy Schmidt raus, wo Nadim Amiri zu Gast war. Darüber haben wir auch was gemacht beispielsweise. Aber wenn du es jetzt nur aufs Spiel münzt und da schaust, was kannst du machen? Ja, Nadim Amiri, Nadim Amiri, Nadim Amiri. Also ich glaube, das läuft immer.
Ja, mit dem ist der Fokus, wie du schon sagst, bei Tommy Schmidt ja auch in großer drauf gelegt worden. Große Doku, viel gesehen. Und ja, das wird dann wahrscheinlich auch bei den Mainzer oder im Rhein-Main-Gebiet gut ankommen, das Ganze.
Genau, aber um nochmal vielleicht die Frage weiterzudrehen, weil die Frage, was machen wir im Anschluss von so einem Deutschlandspiel, dann ist natürlich im Lokalen gedacht, das, was ich gerade gesagt habe, aber du kannst es ja auch überregional dann ausspielen. Also wir als Lokalmedium, wir gucken natürlich auch, was passiert über die Grenzen hier des Rhein-Main-Gebiets hinaus, haben eine Sportseite, die in Mittelhessen, in Rheinhessen, in Südhessen, in Westhessen da ausgespielt wird, wo die Leute morgens was lesen wollen. Da liegt es natürlich auch an uns, dann diese überregionale Seite zu bespielen. Wir berichten nicht von vor Ort, mit einer kleinen Klammer, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu.
Auf jeden Fall.
Aber sowas wie ein Kommentar, ne, kannst du immer bringen. Die Leute wollen eine Einordnung. Viele haben eine Meinung, aber es ist natürlich auch immer gut, nochmal eine Gegenmeinung zu lesen, an der man sich entweder aufreiben kann oder mit der man sich genau abgeholt fühlt. Da lässt sich immer, also zur deutschen Nationalmannschaft sowieso, aber zur WM im Allgemeinen, mit einem Kommentar echt viel bewegen auch.
Ja, da hast du es jetzt am Anfang schon kurz angesprochen, auch mit Berichterstattung vor Ort. Wie ist das denn da als Lokalredaktion? Habt ihr da jemand, der vielleicht auch mal dann vor Ort ein Interview machen kann, der sich mal was anschaut, vielleicht wie die deutsche Mannschaft da unterwegs ist in ihrem Camp? Oder gibt es da jemand, der für die VRM vor Ort berichtet?
Ja, das ist eine Frage, auf die ich gewartet habe. Wir haben tatsächlich jemanden vor Ort, nicht nur exklusiv für uns, aber jemand, der auch für uns Berichte schreibt. Den älteren Hörerinnen und Hörern wird da vielleicht noch ein Begriff sein, vielleicht auch den jüngeren. Hartmut Scherzer wird jetzt während der WM 88 absolute Reporterlegende, war hier unser Kollege Florian Schlecht. Jedes Mal, wenn der Name fällt, kriegt er strahlende und glänzende Augen und sagt, Hartmut Scherzer, der war mit Muhammad Ali befreundet. Also die kragen weiter an einen Sportreporter. Der ist für uns im Einsatz, hat auch schon vor der WM jetzt für uns geschrieben, hat diese neue Debatte aufgeworfen und hat mal beleuchtet, dass es in der Vergangenheit doch schon einige Male der Fall war, dass so eine Torwartfrage im Vorfeld des Turniers für Schlagzeilen gesorgt hat. Und das ist für uns natürlich ein Riesending, dass Hartmut Scherzer uns Texte liefert. Und ich glaube, also erstens ist er in der Region auch hier einfach ein Name. Grundsätzlich ist er ein Name, aber halt auch hier in der Region, das interessiert die Leute schon.
Welche Themen sind dann da auch der, sag ich mal, den Fokus, den er da gelegt bekommt?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ihm ist da relativ freie Hand gelassen. Also ich meine, was willst du so einem Typen auch für Vorgaben machen, der wirklich über Gott und die Welt geschrieben hat im Sport? Also dem braucht man nichts vormachen. Aber an was ich jetzt so denken würde, wären Reportagen, schöne Historienstücke, so wie ich es gerade schon angesprochen habe. Also der Blick zurück, vielleicht auch ein vertrautes Gespräch mit einem Spieler, aus dem eine super schöne Personality-Story wird. Da gibt's viele, viele Möglichkeiten, da Themen zu finden und die dann irgendwie aufzubereiten.
Kommen da von ihm auch Meinungsartikel vor Ort?
Kann ich dir auch nicht sagen. Würde ich gern lesen, auf jeden Fall. Also, würde es mir wünschen.
Dann sind wir aber bei Meinung schon bei einem sehr guten Thema, weil so diese klassische Berichterstattung über die Nationalmannschaft und die großen Spiele ja nicht mehr von uns selbst hier stattfindet. Aber das Ganze einzuordnen, das Ganze einzuschätzen und natürlich auch die Diskussion, wer spielt nicht, da wird ja in Deutschland immer etwas lächelnd die 80 Millionen Bundestrainer vor den Endgeräten angesprochen. Wie siehst du da die Rolle von der lokalen Sportredaktion? Wie viel Meinung, wie viel Kommentar zur Nationalmannschaft liefert ihr da?
Als Lokalmedium, generell als Zeitungsmedium bist du in einer Position, in der du halt auch irgendwie ein Anhaltspunkt für Meinungsbildung sein kannst. Also dessen muss man sich schon bewusst sein. Aber ich meine, dafür gibt's ja auch das Format Kommentar oder Pro und Contra, wo dann auch zwei Meinungen gegeneinander argumentieren. Das ist ja auch vollkommen legitim. Jeder darf seine Meinung haben und jeder Reporter auch wenn er in Artikeln so neutral wie möglich natürlich berichtet, hat auch eine Meinung. Wir gehören auch zu diesen 80 Millionen Bundestrainern, so ist es nicht. Vielleicht auch nicht mal unbedingt fundiert hat teilweise, also ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal so arrogant behaupten, dass es wahrscheinlich dann doch schon ein bisschen fundierter ist, aber gehört dazu, ist Pflicht. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann während der WM handhaben, weil man darf auch nicht vergessen, also im Juli dann auch Tour de France und Wimbledon, auch zwei Parallelveranstaltungen, die natürlich jetzt nicht die Tragweite von einer WM haben, aber trotzdem auch gerade auf dem europäischen Kontinent natürlich wirklich sehr, sehr wichtige Sportereignisse sind. Aber ich denke mal, um die drei Themen wird sich's vorwiegend auch in den Kommentarspalten oder in unserer einen Kommentarspalte auf der Printseite dann drehen. Und da musst du einordnen, ne? Also da hast du freie Hand, ob es ums Taktische geht, ob du involvierte Personen anzählst. Da muss man immer aufpassen, aber kann man auch, wenn man es gut argumentiert, du auf die politische Lage blickst. Also wir haben ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, inwieweit reißen wir das Thema an. Aber meiner Meinung nach ist eine WM, und die ist halt jetzt gerade in den USA ein geopolitisches Großereignis, geht halt der Sport Hand in Hand mit Politik. Und da musst du da auch drüber sprechen. Du darfst es vielleicht dann im Endeffekt nicht auf die Spieler abwälzen, wie wir erinnern uns alle in WM in Katar, als dann dieses Zeichen der Mannschaft gab, wo man auch drüber diskutieren kann. Sind die dann teilweise vielleicht auch einfach da, haben sie sich vielleicht ein bisschen genötigt gefühlt auch, weil hier in Deutschland die Diskussion, die Debatte riesengroß war. Aber gerade als Zeitungsmedium musst du da alle Facetten auch irgendwie im Blick behalten, ne? Also da kannst du dich nicht nur aufs Sportliche fokussieren. Und da ist ein Kommentar natürlich auch ein super, super Format, um da vielleicht ein bisschen einzuordnen.
Ja, das ist jetzt auch dann gerade schon angesprochen. Der politische Hintergrund, der im Endeffekt bei der FIFA, wir sind Russland 2018, Katar 2022, nun Mexiko, Sicherheitslage ist da schwierig, Kartellgewalt und in den USA ebenfalls politische Spannungen und auch internationale Konflikte, mit denen sie da im Endeffekt beteiligt sind. Wie viel davon packt ihr rein in die Berichte? Wie wir schon ganz weglassen, finde ich auch, kann man es nicht, weil es auch einfach so eine Präsenz überall hat. Aber wann ist es zu viel? Sind da Grenzen? Und wie ordnet ihr das auch euren Lesern gegenüber ein?
Ist im Vorfeld sehr schwierig zu beurteilen jetzt, wie viel wir darüber berichten werden, weil bei der Zeitung geht es natürlich auch darum, einfach immer aktuell zu sein, ne? Also es kommt auch drauf an, was passiert während der WM. Wenn du da irgendwie Terrorgefahr irgendwo hast, dann musst du darüber berichten. Das ist ja ganz klar politisch. Wenn sich Gianni Infantino und Donald Trump irgendwo wieder die Blöße geben, musst du darüber berichten. Und das ist jetzt auch im Vorfeld. Also Iran, bekommen sie Visum oder nicht, werden jetzt in Mexiko, glaube ich, aktuellster Stand untergebracht. Hast im Iraner Team, aber selbst mit einem Serdar Asmun, der jetzt nicht mehr Teil des Teams ist, auch einer, der vom Iran selbst gestrichen wurde. Das sind alles, also gerade Asmun ist ja auch in Deutschland ein Name, alles Dinge, die du versuchen musst, irgendwie zumindest mal im Blick zu behalten. Ob du dann allem einen Artikel widmest, also da muss man halt auch selektieren, ne? Ist ganz klar. Und ich bin bei dir, wenn du sagst, dass man das Ganze vielleicht auch irgendwann überdrehen kann. Man muss da schon eine Waage oder eine gute Balance finden. Wie das jetzt während der WM aber stattfinden wird, das kann ich dir halt einfach aufgrund dessen, dass ich wirklich nicht weiß, was passieren wird, auch nicht sagen. Aber das ist dann natürlich was, was morgens immer in der Schalte dann besprochen wird. Also was kommt auf die Seite? Wir sind auch natürlich immer ein bisschen abhängig davon, was DPA liefert. Das hast du vorhin auch schon gesagt. Weil wir natürlich auch mit lokalen Seiten schon gut ausgelastet sind, die wir füllen müssen. Dann ist immer die Frage, kannst du dann noch selbst irgendwas zu einem überregionalen Thema schreiben? Und da sind wir wieder beim Kommentar, den kannst du relativ schnell schreiben und hast dann auch irgendwie eingeordnet.
Und apropos sportliches Überwiegen, da sind wir dann jetzt vielleicht auch noch beim interessantesten und spannendsten Punkt, wenn wir doch schon mal einen Sportreporter hier haben. Was ist denn deine sportliche Einschätzung von dem Turnier? Wer sind deine Favoriten? Wo siehst du die deutsche Mannschaft in diesem Turnier?
Ach, ich wollte die Frage ja eigentlich dir stellen.
Ach so,
jetzt bist du mir zuvor gekommen.
Ich kann dir gerne auch meine Meinung am Ende noch geben.
Ja, sehr gern, kannst du im Anschluss sehr gerne tun. Ich habe gestern ja bei unserem VRM-internen Tippspiel, habe ich mal meine Tipps abgegeben. Da gab es auch die Frage erstmal nach den, natürlich, Ergebnissen der ersten Spiele, aber auch nach den Gruppensiegern, nach den Halbfinalisten und nach dem letztendlichen Weltmeister auch. Und da bei 48 Teams es wirklich sehr undurchsichtig ist, wer da letztendlich möglicherweise im Halbfinale noch gegeneinander stehen könnte und hat sich nicht vorher schon irgendwie gegenseitig rausgekegelt, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass Deutschland es leider nicht ins Halbfinale schafft.
Nicht ins Halbfinale.
Nein, tut mir sehr weh, weil ich es der Mannschaft einfach unglaublich gönne, weil ich es auch Julian Nagelsmann sehr gönnen würde, weil ich finde, dass teilweise sehr, sehr harsch mit ihm umgesprungen wird in der deutschen Medienlandschaft. Auch wenn natürlich manche Situationen dazu beigetragen haben, dass man seine Entscheidungen nicht unbedingt nachvollziehen kann und ihn deswegen durchaus auch kritisieren kann. Aber ich finde, grundsätzlich ist er ein Trainer, der sehr gute Arbeit macht, das aber nur als kleiner Exkurs. Nee, aber Deutschland ist bei mir nicht im Halbfinale. Ich hatte, jetzt muss ich mal überlegen, also ich hatte auf jeden Fall Spanien, Brasilien, Argentinien und dann war die Frage England oder Frankreich. Ich habe mich gegen Frankreich entschieden, weil jetzt gegen die Elfenbeinküste ja im Vorfeld so dermaßen reingeschissen haben, dass ich mich für England entschieden habe. Und Argentinien anscheinend, also hätte ich wahrscheinlich jetzt so an sich gar nicht unbedingt in den Favoritenkreis der letzten vier gezählt, aber die müssen, so wie es aussieht, laut KI einen relativ günstigen Turnierverlauf haben. Dementsprechend Spanien, Argentinien, Brasilien und England. Mit Weltmeister Spanien.
Weltmeister Spanien, da bin ich ehrlich, sehe ich ähnlich, zumindest den Weltmeister. Meiner Meinung nach bin ich bei dir, Spanien. Für mich ist Deutschland auf jeden Fall ein Kandidat fürs Halbfinale, weil ich uns da irgendwie auch einfach als Turniermannschaft sehe.
Ja, ey, ist ein valides Argument, auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz hast du recht mit den Mannschaften, die du genannt hast. Da ist eine unfassbare Qualität, die wahrscheinlich, wenn man auf die Breite schaut, auch die deutsche Mannschaft etwas übertrifft. Aber dann kommen für mich auch immer so Faktoren bei England mit Thomas Tuchel, die Ernennung, ja. Da gab es ja auch eine Riesengeschichte im eigenen Land drum. Ebenso in Frankreich hat man jetzt aktuell die ganze Causa da um Mbappé, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo man gucken muss, okay, stehen die da als Mannschaft auf einer Seite oder bilden sich da vielleicht auch Lager und Grüppchen? Und da sehe ich dann irgendwie dann schon diesen deutschen Teamgeist, die Mannschaft, die es doch immer so schön heißt, sehe ich da schon mit dabei und traue denen auch durchaus einen Halbfinal- und Finaleinzug zu.
Ey, ich wäre absolut glücklich damit. Wirklich, also wenn es die deutsche Nationalmannschaft ins Halbfinale schaffen würde, wäre das ein Riesenerfolg meiner Meinung nach. Und du hast recht, also wir sind ja hier in Deutschland in unserer Bubble und da ist Nationalmannschaft ein Riesenthema und da ist ein Medienrummel und da wird draufgehauen und da wird wirklich auseinanderdividiert alles Mögliche, jede Aussage, jede Entscheidung. Aber ist ja in den anderen Ländern nicht anders. Also du sprichst ja England an, da schwappt so langsam auch immer mehr zu uns rüber, was da eigentlich los ist. Gerade dann jetzt auch mit dem deutschen Trainer, der da Nationalmannschaftstrainerposten innehat. Frankreich genauso. Ich denke mal, in Spanien wird es jetzt auch nicht allzu ruhig um einige Entscheidungen stehen. Also ich erinnere mich da nur an die, was war das, irgendwann im April oder so, an die Entscheidung um Lamine Yamal, der dann wieder von der Nationalmannschaft abreisen musste, glaube ich. Jede Nation vor allem, die den Fußball sehr, sehr ernst nimmt und wo der Fußball einfach einen großen Stellenwert auch in der Kultur hat, da ist es halt einfach naturgemäß Gesprächsthema und hast vorhin schon gesagt, bei 80 Millionen Meinungen kannst du halt auch nicht jede treffen. Aber Halbfinale Deutschland würde ich nehmen.
Da du schon gerade eben gesagt hast, mit Fußball und Kultur, da kommen wir jetzt natürlich auch zum Gastgeberland, das vielleicht auch ein bisschen am meisten im Gespräch aktuell ist, und zwar die USA. Jetzt hat die deutsche Nationalmannschaft am vergangenen Wochenende dann noch den finalen Test vor der Weltmeisterschaft bestritten, wo ich persönlich auch sagen muss, die USA schon einen sehr turnierbereiten Eindruck gemacht hat für den Kader, den sie haben. Wie siehst du denn die USA dieses Jahr in dem Turnier? Kann sie da viel verlieren oder eigentlich auch viel gewinnen?
Gute Frage. Also ich glaube, gewinnen kann sie auf jeden Fall, weil sie ist ja noch nicht diese Fußballnation, die sie, glaube ich, gerne wäre und wo sie sich auch selbst sehen. Ich meine, im Land selbst ist die Entwicklung ja enorm. Also auch in den ganzen Colleges nimmt ja Soccer dann eine immer größere Stellung auch ein. Die haben natürlich ein Riesenpotenzial, ne, mit der Einwohnerzahl, und die können da früher oder später bestimmt mal reinstoßen, aber das Ding ist, und deswegen glaube ich, dass es gerade im Land selbst zu einem Riesengewinn werden kann, ist, dass die Popularität von Fußball nicht allzu hoch ist, weil sie halt mit so unglaublich vielen Sportarten in den USA selbst noch konkurrieren. Wenn so ein Großevent jetzt im eigenen Land vor der eigenen Haustür ist, viele Menschen das mitbekommen, das kann schon so einen kleinen Hype auslösen. Also ich glaube, so die USA selbst kann davon profitieren, rein sportlich. Politisch wird man sehen, ne? Also da können sie sich halt auch echt mal ein Ei ins eigene Nest legen.
Ja, da finde ich auch, dass das ganze College-Sportsystem ist sehr überfüllt schon in den USA. Aber wenn denn da der Fußball oder der Soccer, wie die Amerikaner ja gerne leider dazu sagen, einen Platz findet auch, dass dieses wirklich von klein auf, dieses Ausbildungssystem, wie man es ein bisschen auch in Deutschland mit den Nachwuchsleistungszentren kennt, das findet ja in Amerika sehr über die Schulen und Colleges und Universitäten statt. Wenn man da denselben Stellenwert im Fußball geben könnte oder geben würde, wenn da der Hype entsteht, die Nachfrage da ist, dann sehe ich da auch ein riesiges Potenzial in so einem Land mit so vielen Einwohnern.
Aber wir haben ja noch eine andere Fußballnation als Ausrichterland. Also für Mexiko freut es mich extrem. Auch, dass sie das Eröffnungsspiel im Aztekenstadion kriegen, ist ja auch Wahnsinn. Also da auf das Spiel freue ich mich extrem. Mexiko ja dann, glaube ich, auch erste Land, das 3 WMs ausrichtet und somit quasi das Land, das die meisten WMs ausgerichtet hat. Und das finde ich, für so eine fußballverrückte Nation freut es mich einfach. Und die gewinnen dadurch nur. Da einfach, weil sie mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, weil es endlich dann nach Katar und Russland auch eine Nation ist, wo der Fußball einfach richtig, richtig gelebt wird.
Das haben sie auf jeden Fall verdient. Und ich glaube auch, dass es da, wenn denn alles von der Sicherheit her passt bei diesem Turnier, auch ein Riesenfußballfest in Mexiko stattfinden wird, auch ganzen spanischen, südamerikanischen Ländern die ganze Fußballbegeisterung, die da dann auch nicht allzu weit weg sind, da von Nordamerika und ebenfalls an dem Turnier teilnehmen.
Also so Brasilien, Argentinien, die haben jetzt nicht allzu lange Reisen dahin. Vielleicht macht das auch was aus. Keine Reisestrapazen in den Beinen.
Ich muss dazu sagen, ich habe bei dem großen Tippspiel hier der Sportredaktion meine Ergebnisse noch nicht eingetragen. Deswegen nutze ich jetzt auch hier die Insights vielleicht schon mal, auch dass man sich die potenziellen Halbfinals mit der KI ausrechnen lässt, war dann bei so einem großen Turnierbaum
ja ist so unübersichtlich, glaub mir.
Auf Dauer wahrscheinlich unübersichtlich wird. Und ja, auch mit den, muss man ja sagen, bei dem großen Turnier mit den ganzen Nationen, da weiß man ja auch jetzt nicht die aktuelle Form Bescheid. Also bei einer EM ist das vielleicht die eine Sache, aber hier, ich könnte jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, wie Curaçao denn jetzt aktuell drauf ist.
Nee. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass da viele Niederländer ja auch mit zweiter Staatsbürgerschaft auflaufen werden. Die können ja Fußball spielen. Also ich würde die jetzt nicht unterschätzen. Und ja.
Grundsätzlich die deutsche Gruppe. Also muss man sagen, hier mit Elfenbeinküste, die den amtierende Afrika-Cup-Sieger war. Und dann auch Ecuador, die den dritten Platz belegt haben bei der letzten südamerikanischen Meisterschaft. Unterschätzen vielleicht auch der ein oder andere oder wird da vielleicht schon ein bisschen zu locker gesehen, diese Gruppe?
Ja, glaube auch, dass das knackig wird, vor allem wenn man sich halt auch die vergangenen Gruppenphasen so bei WMs vor Augen führt. Aber wo wir gerade noch bei Curaçao sind, wir haben ja vorhin die 48 Mannschaften angesprochen, gibt ja viel Kritik daran, ne? Also dass das Turnier ein bisschen verwässert, weil einfach nicht mehr so eine hohe Qualitätsdichte da ist. Aber für so Mannschaften wie, ich habe es mir aufgeschrieben, Jordanien, Usbekistan, Kap Verde und auch Curaçao, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Und wenn du da auch auf den Kap Verden war das, glaube ich, gesehen hast, wie die da gefeiert haben, als die die Qualifikation da überstanden hatten und sich letztendlich qualifiziert hatten. Also da geht einem als Fußballfan ja auch einfach das Herz auf. Das ist schon schön.
Finde ich auch die Kehrtseite so der Medaille, wo die einen immer sagen, oh, das wird kommerzialisiert, wir wollen da mehr Spiele, mehr Zeit. Aber wie du schon sagst, wenn dann Nationen, die sowas noch nie erlebt haben, da quasi einen Nationalfeiertag ausrufen für die nähere Zukunft jedes Jahr, nur weil sie es zur Weltmeisterschaft gepackt haben, dann ist das natürlich für jeden Fußballfreund ein Geschenk. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen der Spirit, der trotz dieser ganzen Kritiken und Politiken das Turnier auch aufheben wird, dass man einfach vielleicht dadurch auch ein Fußballfest hat, dass es so viele Nationen sind, dass so Vielfalt auch mit dabei ist. Muss man hoffen, dass das politisch nicht so stark unterbunden, eingeschränkt oder irgendwie zu kritischen Situationen führt. Aber ich glaube, dann sind wir auch dieses Jahr im Sommer auf dem Weg zu einem guten Fußballturnier.
Das wäre schön, ja.
Ist auch ein gutes Schlusswort. Am Ende zeigt sich dann auch, selbst ein globales, das größte Turnier der Welt 2026 kann lokal erzählt werden und man hat auch, glaube ich, von jeder Seite einen Blick drauf und kann sich dann auch trotzdem drauf freuen, auf viel Sport. Ich danke euch fürs Zuhören. Benedikt, dir Dankeschön für deine Zeit und für den Einblick, was hier alles passiert und was du persönlich auch beim Kicktipp-Spiel hier vor Ort getippt hast. Das war Folge 302. Abonniert gerne den Podcast, aktiviert die Glocke und seid dabei, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Wir haben reingehört.
Ciao.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.